Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zebras and Unicorns, deinem Podcast für Startups and Innovation. Mein Name ist Julia Papst und ich werde heute mit Bernadette Fellner, Innovation Lead von PwC, sprechen. Und zwar zum Thema künstliche Intelligenz, was KI so kann, wie es sich entwickeln kann und welche ethischen Fragen dabei im Vordergrund stehen sollten. Danke, dass du hier bist. Hi! Vielleicht mal eine kurze Einführung. Was ist AI überhaupt?
Wenn wir von AI sprechen, dann sprechen wir sehr häufig eigentlich von drei unterschiedlichen Formen der künstlichen Intelligenz oder drei unterschiedlichen Stufen eigentlich. Der Narrow Artificial Intelligence, der General Artificial Intelligence und der Super Artificial Intelligence, die da quasi einfach aufeinander aufbauend sind. Wenn wir quasi diese drei Stufen betrachten, dann ist die Narrow Artificial Intelligence die Art von Intelligenz, wo wir uns aktuell sehr stark bewegen. Das heißt, das sind Expertensysteme, die darauf ausgerichtet sind, einen bestimmten Task gut durchführen zu können. Das ist zum Beispiel der klassische Schachcomputer oder AlphaGo, der Go-Computer, der Lee Sedol geschlagen hat. Wenn wir dann quasi weitergehen, reden wir über das Thema General Artificial Intelligence. Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Das heißt, eine künstliche Intelligenz, die mehrere oder viele Tasks wie die menschliche Intelligenz quasi abbilden kann. Das heißt, Zusammenhänge erkennen, Bilder erkennen, Objekte erkennen, sich bewegen, sich weiterentwickeln, von selbst lernen und Zusammenhänge aufzeigen. Das sind zum Beispiel so Anwendungsbereiche, die wir in diesem Feld einfach auch sehen. Und dann gibt es noch die Superintelligence, offensichtlich. Das ist das, was wir einfach auch oft in den Dystopien sehen, quasi eine Art von Intelligenz, die wir gar nicht mehr erfassen können, die menschliche Intelligenz schon übersteigt und die einfach auch quasi für uns dann gar nicht mehr begreifbar ist, wie diese Intelligenz funktioniert, was sie tut, wie sie Entscheidungen trifft.
Jetzt gibt es da unterschiedliche Teilbereiche, die du schon angesprochen hast. Inwiefern ist denn Artificial Intelligence für moderne Unternehmen relevant? Warum sollten sich Unternehmerinnen und Unternehmer mit dem Thema beschäftigen?
Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen gerade langfristig einfach ganz viel Potenzial, in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Das heißt, wir sehen aktuell Anwendungen, sage ich jetzt einmal, in einem sehr engen Feld, wie wir das auch besprochen haben, zum Beispiel im medizinischen Bereich, wo künstliche Intelligenz aktuell schon eingesetzt wird und wo die künstliche Intelligenz einfach auch hilft in der Diagnosestellung. Das heißt, wenn man zum Beispiel Röntgenbilder hernimmt, ist eine künstliche Intelligenz so weit darauf getrimmt oder trainiert, sagen wir so, dass sie viele Dinge erkennt, die vielleicht der Radiologe mit freiem Auge gar nicht so erkennen kann. Und in diesem Bereich sehen wir sehr stark, dass zum Beispiel die künstliche Intelligenz gemeinsam mit dem Arzt eine wesentlich bessere Diagnoserate auch hat. Das heißt, gerade im medizinischen Bereich passiert da ganz viel in der Diagnosestellung, aber auch, wenn wir uns anschauen, die medizinischen Geräte, die entwickelt werden, die schon das Leben vieler Menschen einfach auch verbessern. Das heißt, wenn wir jetzt auch schauen, zum Beispiel die Apple Watch ist aktuell zugelassen, einfach auch für das Thema EEG. Das heißt, die kann einfach auch Menschen wirklich helfen, ihren Alltag besser zu bewältigen, besser auf sich Rücksicht zu nehmen und da halt einfach natürlich langfristig auch die Gesundheit wesentlich länger erhalten, sage ich jetzt einmal so. Aber natürlich betrifft künstliche Intelligenz auch ganz viele Anwendungen, sage ich jetzt einmal im Businessbereich oder in der Industrie, gerade in den Bereichen, wo es darum geht, einen besseren Einblick zu erhalten über meine Produktionsvorgänge. Da reden wir ganz stark auch vom Digital Twin, das heißt einfach wirklich der Abbildung, der digitalen Abbildung der Systeme und der Prozesse und Mechanismen, die einfach auch innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Produktion passieren, wo ich einfach auch sehen kann, wann wird meine Maschine wahrscheinlich wieder ein Wartungsfenster brauchen, wo laufen gerade die Prozesse gut, wo sollte ich vielleicht einmal hinschauen, wo die künstliche Intelligenz natürlich auch gewisse Diagnosen dann stellen kann und sagen kann, da kann man vielleicht einfach auch mehr Produktionskapazitäten nutzen, da kann man etwas einsparen und halt einfach auch quasi schon in diesen Bereich hineingeht, wo man sagt, die künstliche Intelligenz ist ein Helfer, ist und kann einfach Dinge, die Menschen nicht so gut können, nämlich große Mengen an Daten verarbeiten und davon Wahrscheinlichkeiten ableiten, wie man sich halt einfach oder wie halt einfach auch Unternehmensprozesse gesteuert werden können.
Also Diagnosen für Menschen, Diagnosen für Maschinen. Wenn wir es noch ein bisschen weiter spinnen, AI spielt ja letztendlich eigentlich auch für fast jedes kleinere Unternehmen eine Rolle, insofern ist, dass es zum Beispiel auch im Tech-Bereich extrem viele Fortschritte gibt. Wie würdest du diesen Bereich einschätzen?
Was wir einfach sehr stark sehen und was sich auch abzeichnet generell an der Landschaft oder an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Automatisierung ist, dass viele Prozesse, die Routinetätigkeiten sind, einfach durch diese Automatismen abgelöst werden. Das heißt natürlich viele, sage ich jetzt einmal, Arbeitsschritte, die es erfordern, dass ich Daten von einem System in ein anderes übertrage, die einfach auch es brauchen, dass ich gewisse, sage ich einmal, mathematische Modelle aufstelle, die halt einfach auch quasi diese Routinetätigkeiten bis zu einem gewissen Grad umschließen. Das wird einfach so, wird sehr stark einfach auch weniger. Und es wird auch in Zukunft Trend bleiben, dass diese, sage ich mal, auch Einstiegstätigkeiten durch Maschinen auf jeden Fall unterstützt werden.
Wie schätzt du da die Technologieaffinität der Österreicherinnen und Österreicher derzeit ein? Also wie stark ist AI in österreichischen Unternehmen bereits verwurzelt?
In Österreich stehen wir sehr stark am Anfang. Also es gibt ja einiges an Statistiken und Studien, die besagen, dass ungefähr 4% der österreichischen Unternehmen AI in vielen Prozessen einsetzen und dass ungefähr 25-30% der Unternehmen eine Art von AI-Projekt haben. Das heißt, sie haben da Prototypen, sie haben erste Schritte oder auch erste Automatisierungen, die vielleicht schon die eine oder andere AI-Anwendung beinhalten. Aber der Großteil der Unternehmen steht da sehr am Anfang. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung, weil auch wenn wir mit vielen Unternehmen und Mitarbeitern sprechen, muss man ganz ehrlich sagen, es fehlt einfach auch oft im Alltag das Verständnis für die Anwendungen oder für die Einsatzzwecke. Und man ist natürlich schon auch immer so ein bisschen in der Problemstellung, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo einfach alles wahnsinnig schnell passiert. Das heißt, die Mitarbeiter sind sehr gefordert in ihren Jobs, haben eigentlich auch meistens sehr viel zu tun. Und dann geht es natürlich auch darum, jetzt kommen neue Technologien und mit denen muss man sich auch beschäftigen. Das heißt, mit denen muss man sich natürlich auch auseinandersetzen, muss sich weiterbilden, muss einmal verstehen, was kann die Technologie generell, was kann sie für mich leisten, wo kann sie mich unterstützen, wo kann quasi einfach auch eine Art Mensch-Maschine-Kooperation gut funktionieren. Und dann muss man die ganzen Dinge natürlich auch noch implementieren und auch tatsächlich in einem Unternehmen ausrollen. Und spätestens dann wird es natürlich sehr spannend, weil sich dann meistens auch Verantwortungen verschieben. Das heißt, wenn mir das System in Zukunft einfach auch gewisse Dinge abnimmt, habe ich natürlich Kapazitäten für spannendere Tätigkeiten. Die muss man aber einfach auch erst einmal im Unternehmen verankern. Und braucht einfach auch meistens sehr viel, sag ich mal, Change-Bedarf, sehr viel Kommunikation innerhalb der Unternehmen und ist auf jeden Fall etwas, auf das wir uns auch in Zukunft vorbereiten müssen, dass wir einfach ständig uns weiterentwickeln müssen, auch als Menschen, als Mitarbeiter und es da einfach auch viel Support und viel Kommunikation brauchen wird.
Jetzt hast du schon diesen Change-Prozess, diesen Transformationsprozess in Unternehmen angesprochen. Das ist ja nicht so einfach. Also sehr viele MitarbeiterInnen haben eben Angst, wegrationalisiert zu werden, haben Angst, dass sie ihren Job irgendwann auch verlieren könnten. Was würdest du dem entgegenhalten? Also wie können Unternehmen da wirklich zufriedenstellend und vor allem diese Angst auflösend kommunizieren?
Ich glaube, man muss zu Beginn einmal sagen, die Angst ist vollkommen normal. Das ist evolutionär bedingt. Veränderung macht uns Menschen einfach Angst. Das geht direkt am Hippocampus vorbei und in die Amygdala. Das heißt, wir kennen gar nichts dafür, dass unsere Reaktion einmal grundsätzlich die Abwehrhaltung ist. Das ist komplett normal. Und der erste Schritt ist dahingehend auf jeden Fall, das zu akzeptieren und zu verstehen, das ist jetzt einfach so. Und es ist in Ordnung, dass es einfach auch so ist. Was ganz wichtig ist in diesen Veränderungsprozessen ist, den Menschen eine Perspektive auch zu geben. Das heißt, ihnen einfach auch aufzuzeigen, wo sie in Zukunft ihre Rolle finden können und sie auf diesem Weg einfach auch begleiten. Weil es ist oft nicht ganz einfach. Man sieht, das System übernimmt einfach Routinetätigkeiten, die viel Zeit vom Alltag einfach auch ausgefüllt haben. Und jetzt braucht es einfach neue und sinnstiftende Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens. Und da sehen wir natürlich auch das, wo die Menschen nach wie vor sehr gut sind. In der Kollaboration, in der kreativen Arbeit, im Erkennen von Zusammenhängen. Das können Algorithmen, das können Maschinen aktuell ganz, ganz schlecht. Und das ist auch das, wo wir stark sind. Und diese Fähigkeiten natürlich auszubauen, auch Empathie wieder zurückzubringen in, sage ich einmal, ins Büro, sind ganz wichtige Aspekte in dieser Arbeit.
Jetzt hast du diese kreativen Fähigkeiten bereits angesprochen, die uns Menschen irgendwie auch so auszeichnen und menschlich machen. Ich finde das ja selber dann immer ein bisschen gruselig, wenn ich dann irgendwie AI-produzierte Musik irgendwo höre oder AI-produzierte Gemälde mir anschaue und mir denke so, ja, das könnte einfach von einem ganz normalen Menschen auch stammen. Wo stehen wir denn da? Was kann AI Status Quo?
Also wenn wir die kreativen Bereiche betrachten, also jetzt mal oder teilkreativen Bereiche betrachten, AI kann schon hervorragend, sage ich jetzt einmal, Nachrichtentexte erstellen. Das heißt, wenn man die richtigen Eckpunkte dem System zur Verfügung stellt, dann kann sie relativ gut anhand von gewissen Wahrscheinlichkeiten, anhand von gewissen Zusammenhängen Texte grundsätzlich produzieren. Aber natürlich fehlt schon bis zu einem gewissen Grad der kreative Funke. Das heißt, einfach auch kreatives Storytelling fehlt meistens einfach. Das ist einfach nicht ihre Stärke, weil das, was wir zum Beispiel als Leser gerne haben, ist, dass wir mal Überraschung haben, dass sich die Story in bestimmten Punkten einfach vollkommen dreht und wendet und uns als Leser einfach auch überrascht. Diese Kreativität hat die AI aktuell einfach auch noch nicht. Das ist genauso, wie wenn wir uns das Thema Gemälde ansehen. Das System ist antrainiert anhand von zum Beispiel den großen Meistern und produziert dann Werke in diesem Stil. Aber natürlich hat die Intelligenz keinen kreativen Funken in diesem Zusammenhang. Und Kunst, wenn man das so möchte, hat ja einfach auch einen gewissen, da geht es ja viel mehr um die Idee als um die Ausführung. Das heißt, natürlich kann ich produzieren, aber es ist nicht das Gleiche.
Also das heißt, mein Job ist nach wie vor nicht von AI gefährdet.
Also ich habe jetzt wieder eine sehr spannende Statistik einfach auch gesehen von Jobs, die durch AI gefährdet sind. Natürlich sind da Berufe, die sehr viel Routinetätigkeit, wie gesagt, aber gerade Routinetätigkeit im Zusammenhang mit zum Beispiel Datenerfassung sind gefährdeter als kreative Berufe, weil es natürlich in Zukunft schon sein kann, dass die AI dich in deinem Beruf zum Beispiel einfach unterstützt bei der Recherchetätigkeit, bei initialer Zusammenfassung, dass du quasi schneller einfach bist in deiner Arbeit, aber dir natürlich dann überlassen wird, wie du die Geschichte aufbaust und was du erzählen möchtest.
Das heißt, es werden sich einige Berufe auch sehr stark verändern. In welchen Teilsparten, in welchen Branchen wird man das denn besonders zu spüren bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man wird das besonders dort zu spüren bekommen, wo es um Bereiche geht, wo ich einerseits gut mit Automatismen arbeiten kann. Das heißt, wie gesagt, Routine, Office-Tätigkeiten, Dateneingaben, zu gewissen Teilen vielleicht auch im Bereich der HR, wo wir jetzt auch schon viele Anwendungen auch sehen, wo es darum geht, initial einmal herauszufinden, welche Kandidaten bewerben sie bei mir, welche Profile habe ich, quasi Vorsortierungen auch zu machen. Also diese Themen werden sicher, sage ich jetzt mal, AI-infused werden oder stärker infused werden, als sie aktuell sind. Genauso wie in der IT man jetzt auch schon sieht, also da gibt es ganz viele Mechanismen, wo halt einfach auch die künstliche Intelligenz unterstützt in der täglichen Arbeit. Aber es gibt natürlich ganz viele Berufe, wo man sagen kann, das wird so schnell einfach auch nicht passieren. Überall dort, wo ich natürlich manuelle Tätigkeiten habe. Maschinen sind ganz schlecht in diesen Dingen, die für Menschen einfach sind, nämlich Bewegung, Erkennen von bestimmten Zusammenhängen. Also da wird es sicher noch länger dauern.
Jetzt hast du einen besonders spannenden Bereich angesprochen, nämlich AI in der HR, also das Aussieben von Profilen, das Auswählen von Kandidatinnen, die quasi spannend wären für das Unternehmen. Da gab es ja vor einiger Zeit doch so ein bisschen einen Skandal mit Profilen, die dann eben quasi rassistischerweise falsch ausgeweitet wurden. Da kommen wir auch zu einer sehr wesentlichen Frage, nämlich Ethik und AI. Wie gut kann AI denn sein, beziehungsweise wo sollten wir da auch unsere ethischen Grenzen ziehen?
Ethik im Bereich der Technologien ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube prinzipiell einmal nicht, dass Ethik der Technologie gegenübersteht, sondern ich glaube, Ethik muss ein integraler Bestandteil der Technologie, sage ich mal, Produktion, Ausrollung, also des gesamten Technologie-Lebenszyklus einfach auch sein. Und ich denke, diese ethischen Fragestellungen, die wir da einfach auch haben, müssen auf sehr vielen Ebenen beantwortet werden. Und es gibt da sehr viel Verantwortung auf nicht nur auf einzelnen Positionen, sondern es ist quasi ein Gemeinschaftswerk. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das Thema Ethik in der Technologie, dann stellt sich ja immer die Frage, nach der Fairness. Das heißt, wie fair ist unser Algorithmus? Und allein bei diesem Thema Fairness haben wir schon eine große Herausforderung, weil was ist fair? Wollen wir Fairness im Outcome oder wollen wir Fairness in der Behandlung? Und wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass unsere aktuelle Datengrundlage, die unserem Algorithmus zugrunde liegt, schon eine Realität abbildet, die eine gewisse Verzerrung hat, weil sie zum Beispiel dazu tendiert, ich sage jetzt das ganz lapidar, ja, weiße Männer im mittleren Alter aus irgendeinem Grund zu bevorzugen, stellt sie die Frage, sollte ich zum Beispiel als Ersteller dieses Algorithmus hergehen und diese Datengrundlage unter Anführungszeichen entzerren? Und da ist natürlich die große Herausforderung, wenn ich das tue, dann bilde ich ja nicht mehr die Realität ab, sondern da bilde ich quasi eine gewünschte Darstellung der Wirklichkeit ab. Und dann stellt sich die Frage, sollte ich das tun? Und wer sollte das entscheiden, ob die Welt dann richtig ist oder meine Vorstellung der Welt dann richtig ist? Also da stellen sich dann plötzlich kaskadierend ganz viele Fragen, die gar nicht mehr so einfach sind und die auch eine einzelne Person unmöglich beantworten kann. Das heißt, ich glaube, dieses ethische Thema muss auf sehr vielen Ebenen einfach auch passieren. Wenn ich jetzt quasi sowas erstelle wie einen Algorithmus, der mir hilft, in der HR die richtigen Kandidaten zu finden, dann muss dieser Algorithmus an mehreren Ecken und Enden sehr gut betrachtet werden. Nämlich auf der einen Seite natürlich, sind die Daten, die ich verwende, überhaupt geeignet für das, was ich tue? Sind sie, soweit ich das beurteilen kann, überhaupt entzerrt von einem gewissen Bias, das ich vielleicht einfach auch habe? Das heißt, sind die Daten überhaupt repräsentativ für die Kandidatengruppen, die ich dann einfach auch bewerten möchte? Ist der Algorithmus so aufgesetzt, dass er, wie gesagt, fair ist in dem, was ich einfach auch tun möchte? Wie kann ich überhaupt dem Kandidaten erklären, was der Algorithmus macht, um halt einfach auch eine gewisse Transparenz zu schaffen? Und ganz wichtig natürlich auch, was macht man als Verantwortlicher dann mit diesem Algorithmus? Das heißt, gehe ich dann her und sieb rudimentär aus oder gehe ich her und verwende das quasi mal als eine erste Einschätzung, um dann auf Basis von dem einfach auch weitere Entscheidungen zu treffen. Also man sieht, das hat einfach eine ganz große Kaskade an Dingen, die da einfach auch durchlaufen werden müssen und ganz viele Fragen, die auf unterschiedlichen Ebenen beantwortet werden müssen.
Sehr, sehr viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Da braucht es irgendwie eine klare Strategie auch, um mit diesen ethischen Fragen umzugehen. Jetzt hatte die Bundesregierung vor kurzem eine neue AI-Strategie herausgebracht. Was ist denn so dein Eindruck davon? Wie zukunftsführend ist denn diese Strategie?
Die Strategie hat ja grundsätzlich, sage ich jetzt einmal, drei unmittelbare Anwendungsbereiche. Und wenn wir jetzt quasi auf das Thema Ethik einfach auch wieder eingehen, ist ja Responsible AI, das heißt vertrauenswürdige AI, eine dieser Überlegungen, die ganz wichtig ist, um halt einfach auch quasi Systeme in der Zukunft zu schaffen, die auch einsetzbar sind und die einfach auch, sage ich jetzt einmal, von den Menschen akzeptiert werden. Technologie ist ja immer recht spannend, weil sie lehrt uns als Menschen immer auch etwas über uns selbst. Und aktuell lernen wir sehr stark, dass wir sehr viel Bias in unseren Ansichten einfach auch haben und in unseren Prozessen. Das ist natürlich für uns auch interessant, das jetzt einmal offen zu legen und auch zu sehen. Also diese ganzen Skandale, die da natürlich auch alle passieren, haben schon unter Anführungszeichen das Positive, dass wir jetzt sehen, wie verzerrt eigentlich oft unsere Entscheidungen sind. Und das macht es natürlich auch wichtig, herzugehen und zu sagen, für uns ist vertrauenswürdige AI ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir das nicht schaffen aufzubauen, dann können wir alles andere einfach nicht umsetzen. Dann können diese Anwendungen eigentlich nicht erfolgreich sein und können nicht eingesetzt werden. Und dann kann ich quasi auch eine Wirtschaft nicht dafür enablen, die Technologie zu nutzen. Und dann kann ich natürlich auch die Menschen nicht dazu bringen oder auch nicht dazu, auch nicht damit ausstatten, ihr Leben selbst damit besser zu machen. Und dass sie nicht darauf verlassen können, dass diese Technologie, sage ich jetzt einmal, mit dem Menschen im Zentrum eingesetzt werden. Und somit ist es, wie gesagt, sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite dieses Thema Responsible AI einfach auch uns gut anschauen und wirklich gute Grundlagen dafür schaffen und auf der anderen Seite natürlich auch die Infrastruktur, die das dann einfach auch ermöglicht. Das heißt einfach auch diese Vernetzung der Daten auf einer größeren Ebene, um halt wirklich auch davon profitieren zu können. Aber auch den Datenschutz, den Schutz der Privatsphäre wirklich ernst zu nehmen. Weil wie können wir sonst als Österreich oder auch als Europa oder als Welt davon ausgehen, dass diese Technologien nicht für ganz schreckliche Dinge eingesetzt werden oder zum großen Nachteil einzelner Bevölkerungsgruppen.
Jetzt sind gerade diese ethischen Überlegungen, diese Regularien in großen Teilen eigentlich auf EU-Ebene angesiedelt. Wie sinnführend schätzt du das dementsprechend ein, dass auch die Bundesregierung in ihrer AI-Strategie so viel Man- und Woman-Power in das Thema gesteckt hat?
Zum Thema AI-Strategie oder einfach auch, wie gesagt, Guidelines gibt es ja schon ganz viele Überlegungen auf, sage ich jetzt einmal, Unternehmensebene, auf Länderebene, auf Regierungsebene, sogar der Vatikan hat dazu einzelne Statements abgegeben. Also jeder hat sich offensichtlich dazu schon Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist weniger das theoretische Konstrukt, das irgendwie spannend ist, weil davon gibt es schon sehr viel, sondern die praktische Umsetzung. Das, was ich vorher auch angesprochen habe, welche Fragen müssen wir stellen im Alltag und wie schaut einfach auch die Governance aus, wenn ich quasi intelligente Technologien schaffe. Das wird, glaube ich, der viel spannendere Anwendungsfall als die theoretische Beschäftigung damit.
Diese spannende Anwendung, die sehen wir ja in weiten Teilen der USA und China schon sehr stark vorangeschritten. Gerade in China werden aber solche ethischen Überlegungen häufig hinten angestellt. Wie gefährlich kann es denn da irgendwo auch werden?
China ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, denn in China gibt es jetzt seit, ich glaube, August oder so, einen regularischen Entwurf der Cyberspace Administration China, der sehr stark das ganze Thema Artificial Intelligence regulieren und transparent machen möchte. Das ist insofern für uns alle sehr spannend, weil wir China ja mit seinen Facial Recognitions und Scoring Systemen als, wie soll ich sagen, sehr unmoralisch, wenn man das so möchte, einschätzen. Und umso spannender ist, dass es da jetzt einfach auch diesen so stark regularischen Vorstoß gibt, der eigentlich auch besagt, dass Algorithmen offengelegt werden müssen, dass jeder User auch die Möglichkeit haben soll und muss, diese Algorithmen auch auszuschalten. Und da wird es jetzt auch schon sehr spannend, wenn man sich anschaut, was in China in den letzten Monaten passiert ist, wo zum Beispiel man sich auch überlegt hat, wie schädlich ist denn Technologie in manchen Bereichen? Wo werden denn eigentlich, sage ich jetzt mal, die User von Technologie abhängig gemacht? Und China hat jetzt ja zum Beispiel auch eine sehr starke Einschränkung im Bereich der Gaming-Szene erlassen, dass Jugendliche ja nur noch ein paar Stunden in der Woche tatsächlich online spielen können. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, wo China regulierend aktuell sehr stark eingreift. Aber natürlich sind die Scoring-Systeme extrem problematisch und darum gibt es auch auf EU-Ebene die Bestrebung, genau das auf jeden Fall zu unterbinden, weil wir da natürlich eine massive Einschränkung auch sehen oder massive Gefahren in unterschiedlichen Ausprägungen wahrnehmen. Wenn wir uns China anschauen, dann werden ja auch, sage jetzt einmal, Menschen mit schlechteren Scorings eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Die können dann zum Beispiel nicht mehr mit Zügen fahren oder keine Flüge mehr buchen. Also da kommt es dann schon sehr stark zur Beschränkung des alltäglichen Lebens und auch zur Beschränkung von bestimmten Chancen. Wenn ich dann bestimmte Jobs einfach nicht mehr machen kann, weil ich einfach mit meinem Score nicht als nicht geeignet dafür eingestuft werde.
Das klingt schon irgendwo ein bisschen nach Dystopie. Wenn wir die Dystopie jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne spinnen, droht uns ein Szenario wie in Matrix, wo die AI die Menschheit unter sich unterjocht und wir eigentlich nicht einmal mehr Kontrolle über uns selbst haben? Oder schätzt du diese Gefahr eher gering ein?
Ich schätze die Gefahr grundsätzlich eher gering ein. Das, was ja aktuell sehr spannend ist im Bereich der AI, ist, wenn man sich so die Geschichte anschaut, man hat die Technologien, die wir aktuell verwenden, sind eigentlich aus den 50er und 60er Jahren. Das ist eigentlich nichts, was Neues unter Anführungszeichen. Und in den 50er Jahren hat man sich gedacht, künstliche Intelligenz, in 10 Jahren haben wir dieses Problem gelöst. Jetzt haben wir 2021, wir sind noch immer nicht so weit, aber wir haben jetzt mittlerweile einmal die Rechenpower, um die ganzen Konzepte, die in den 50er und 60er Jahren gerade auch im Bereich der neuronalen Netze entstanden sind, überhaupt einmal für uns zu nutzen. Was ist die generelle Bestrebung in diesem Feld? Wenn man sich anschaut von Google, die DeepMind-Gruppe, hat sich das Ziel gesetzt, solve artificial intelligence to solve everything else. Das heißt, die wollen wirklich hergehen und sagen, wenn wir dieses Problem der Menschen gelöst haben, der künstlichen Intelligenz, dann löst die künstliche Intelligenz alles andere für uns. Und man spricht in diesem Zusammenhang sehr oft von der Singularität. Das heißt, die Singularität ist der Punkt in der Zeit, wo wir es geschafft haben, dass die künstliche Intelligenz sich so exponentiell entwickelt, dass sie zur Superintelligenz wird und dass wir einfach auch quasi über diesen Horizont von dem, was wir uns vorstellen können, nicht mehr hinaussehen. Das heißt, wenn die Intelligenz so hoch entwickelt ist, dass wir nicht mehr nachvollziehen können, was sie tut und warum sie es tut. Und das ist für uns insofern von Bedeutung, als dass wir aktuell hergehen müssen und uns gut überlegen müssen, welche Guidelines braucht diese Technologie denn? Wie können wir ihr quasi Ziele und Vorgaben setzen, damit sie dann auch im Sinne der Menschen entscheidet und zwar gut für uns entscheidet? Und damit wir eben keine Dystopien haben, wie in der Matrix oder wie in den diversen Terminator-Folgen. Das heißt, wir wollen ja der Technologie nicht grundsätzlich unterstellen, dass sie irgendwie böse ist, sondern wir wollen ihr beibringen, welche Aspekte und welche Tugenden wir als Menschen einfach auch wichtig finden und wie sie dann auch handeln kann, egal wie hochintelligent das sie irgendwann mal sein wird. Und das ist quasi unsere Aufgabe, diese Systeme schon jetzt so zu gestalten, dass sie für unseren Benefit dann einfach auch ausgelegt sein werden.
Das klingt nach einer sehr diversen, aber auch sehr schwierigen Aufgabe. Wollen wir hoffen, dass uns das alles so gelingt, wie wir es uns vorstellen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Bernadette.
Ich sage vielen Dank.
Das war's dann auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Wir hören uns dann jedenfalls in der nächsten Episode von Zeros and Unicorns wieder. Bis dahin, ciao und baba.